Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Willkommen zu unserem Kulturmagazin, das uns heute in die große, weite Welt hinausführt. So wie die jungen Freiwilligen, die mit dem UNESCO-Programm Kulturweit auswärtige Kulturarbeit kennenlernen können. Das ist ein Thema bei uns heute. Außerdem berichten wir vom Ende des Hamburger Kulturprojektes African Terminal. Geflüchtete aus Afrika und Hamburger Bürgerinnen und Bürger haben dabei miteinander und voneinander gelernt. Und wir zeichnen die Lebenswege junger Bauhäusler nach, von Ostfriesland über Dessau bis in die USA. Zu Beginn geht es nach Russland, wo in den vergangenen Tagen an die 6 Millionen Nutzer auf YouTube einen Dokumentarfilm gesehen haben, der ein alles andere als einfaches Thema verhandelt, den Gulag.
Страх – главный враг свободы. Не бояться ничего – значит быть отмороженным и глупым. Но бояться шороха.
Die Angst sei der wichtigste Feind der Freiheit, sagt der YouTube-Star Yuri Dud in seinem Film. Wer vor nichts Angst habe, sei dumm und abgestumpft. Aber wer Angst habe vor jedem Rascheln, jedem Blick und vor allem vor der eigenen Meinung, der riskiere nichts, der interessiere sich nicht für Neues, entwickle sich nicht, seine Umgebung nicht und sein Land auch nicht. So also Yuri Dud. Er hat, offenbar angstfrei, einen über 2-stündigen Film über den Gulag gedreht. Kolyma, die Heimat unserer Angst, heißt dieser überragende YouTube-Erfolg. Und über den möchte ich jetzt mit dem Journalisten und Russlandkenner Uli Hufen sprechen. Wie muss man den Filmtitel deuten, Herr Hufen? Ist der Gulag also die einstigen sowjetischen Straf- und Arbeitslager? Ist das bis heute ein Angstthema?
Naja, es ist nicht ein Angstthema, so wie es für Alexander Solzhenitsyn ein Angstthema war vor 50 Jahren. Es ist nicht ein Angstthema in dem Sinne, dass man dauernd damit rechnen muss, eben in den Gulag zu kommen, weil es den ja nicht mehr gibt. Der ist ja abgeschafft worden also die offizielle Einrichtung Gulag ist abgeschafft worden nach Stalins Tod. Es ist ein Angstthema in den Augen von Yuri Dud aus einem anderen Grund. Er hat beobachtet, dass bei der älteren Generation, auch bei seinen Eltern, die er sehr liebt, und er sagt das ausdrücklich, dass er von denen oft gehört hat, seit der Kindheit, so Sätze wie: Sei vorsichtig, Junge, steck den Kopf nicht so weit aus dem Fenster, pass auf, was du sagst, es kann gefährlich werden, selbst wenn du recht hast, wir sind kleine Leute, es lohnt sich nicht, was zu riskieren, von uns hängt sowieso nichts ab. Und er glaubt eben, dass diese Angst möglicherweise in Russland zumindest daher kommt, dass es in Russland den Gulag in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben hat und dass das bis heute wirkt. Und deswegen hat er beschlossen, diesen Film zu machen. Und noch aus einem zweiten Grund: Er hat eine Umfrage gelesen, die ihm gesagt hat, 50% aller 18- bis 24-Jährigen, was sein Hauptpublikum sein dürfte, haben noch nie gehört vom Gulag oder von den Repressionen der Stalinzeit.
Also jetzt hat er sich die Aufgabe gemacht, genau dagegen anzugehen und eben aufzuklären. Und ist Yuri Dud ein YouTube-Promi mit Popstar-Qualitäten? Sehr bekannt in Russland, haben Sie gerade schon gesagt. Wie geht er jetzt filmisch an dieses Thema Gulag heran? Was macht er da für einen Film?
Er macht im Grunde nichts wahnsinnig Originelles. Er erzählt auch nichts, was man nicht anderswo schon mal hätte sehen können, wenn man wollte, oder besser lesen könnte, sogar in Büchern. Aber er macht es eben für ein anderes Publikum und auf seine Art. Er macht eine Reise. Er fährt mitten im Winter an die Kolyma, das ist also Nordostsibirien, da wo die schlimmsten Lager waren. Das fängt damit an, dass er sagt, es sind 55 Grad minus auf der Straße. Man sieht ihn da in einem Daunenparker stehen und es ist unglaublich kalt. Und dann macht er eine Reise, die schon andere Regisseure vor ihm auch gemacht haben, von Magadan an verschiedenen kleineren Orten vorbei, wo Lager waren in dieser Gegend, bis nach Jakutsk in Jakutien. Das ist also eine Stadt, die 2000 Kilometer entfernt ist. Und da gibt es eine berühmte Straße, die dahin führt, die eben von Häftlingen auch gebaut wurde. Und diese Reise macht er, und unterwegs trifft er sehr viele Leute, hat sich ein paar Leute dazugeholt, die ihn auch begleiten. Lokale Historiker, er trifft Bewohner, er trifft Leute, die Nachkommen von Häftlingen sind, und er macht dazu noch Interviews in Moskau, und das baut er alles zusammen und hat da einen sehr schmissigen, guten Film gemacht.
Einen guten Film, aber Sie sagen irgendwie auch nichts Neues. Also ist das seine Popularität und ist es die Zielgruppe, die jetzt dieses große Phänomen ja so beeindruckend macht mit dieser Vielzahl an Nutzern, die sich diesen Film anschaut?
Ja, das ist wirklich das Entscheidende. Wenn man jetzt fragt, ist das der beste Film, der jemals über den Gulag gemacht wurde, dann muss man ganz klar sagen, nein, natürlich nicht. Es gibt ganz andere Autoren, die mit ganz anderem künstlerischen Anspruch daran gegangen sind. Aber er macht eben einen Film für junge Leute, von denen, wo er ausgeht davon, dass viele von denen einfach nicht wissen, worum es überhaupt geht. Und deswegen macht er, was wichtig ist. Er sagt die grundlegenden Fakten, die von niemandem ernsthaft bestritten werden, in der Wissenschaft jedenfalls nicht. Er erzählt Geschichten, die jeder begreifen kann, von einfachen Leuten, die wegen nichts und wieder nichts in den Gulag gewandert sind, wegen kleiner Diebstähle oder auch völlig ohne irgendwelche Vergehen. Er erzählt von berühmten Leuten, die im Gulag gelandet sind, zum Beispiel der Chef des sowjetischen Raumfahrtprogramms Korolev, der eben auch dort an der Kolyma war. Und er setzt sich mit den Argumenten der Leute auseinander in Russland, die versuchen, den Gulag nicht unbedingt abzustreiten, aber zu rechtfertigen oder zu relativieren, die eben gerne sagen, ja, der Gulag war schlimm, aber in anderen Ländern sind auch schlimme Sachen passiert. Oder der Gulag war schlimm, aber es war für die Industrialisierung gut. Oder der Gulag war schlimm, aber wegen dem Gulag unter anderem haben wir den Krieg gewonnen. All solche Argumente, die alle falsch sind, das kann man gut nachweisen und er macht das sehr gut.
Heißt das also, dass diese Leute, die noch mit diesen Argumenten um die Ecke kommen, dass es von denen ganz besondere Reaktionen gibt? Oder wie wird allgemein dieser Erfolg aufgenommen in Russland?
Na, das Interessante ist, er hat diese Leute sogar im Film. Und zu den Leuten zählt unter anderem auch die Tochter des Chefs der Raumfahrtbehörde, des Raumfahrtprogramms, Sergei Korolev. Und die Tochter, die ist sehr alt mittlerweile, auch wahrscheinlich an die 80 Jahre. Und selbst die sagt, natürlich, das war furchtbar, man kann das nicht rechtfertigen. Aber mein Vater war trotzdem ein Patriot, mein Vater hat trotzdem für sein Land gekämpft. Und Stalin war einfach ein Gott. Und deswegen muss man verstehen, dass die Leute bis heute Schwierigkeiten haben, ihn eben nicht mehr als Gott zu betrachten, sondern als den Verbrecher, der er war.
Uli Hufen, vielen Dank. Wir sprachen über Kolyma, die Heimat unserer Angst, einen russischen YouTube-Dokumentarfilm über den Gulag. Kommen wir zum Kunstjubiläum des Jahres. Der Bauhauszug rattert seit Monaten schon durch die Kulturlandschaft. 100 Jahre Bauhaus. Auf diesen Zug ist so manch einer sehr gerne aufgesprungen und das nicht nur innerhalb des Bauhaus-Dreiecks Weimar, Dessau, Berlin. Das Jahrhundertjubiläum der einflussreichen Hochschule für Gestaltung hat Institutionen dazu angeregt, auch in der eigenen Geschichte, in der eigenen Region nach Bauhausspuren zu suchen. Wäre ja auch zu schade, sich solch eine Aufmerksamkeitsgelegenheit entgehen zu lassen. Auch im nordwestlichsten Zipfel der Republik, in Oldenburg und Ostfriesland, hat man Verbindungen zum Bauhaus aufgespürt. Ab morgen zeigt das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg die Ergebnisse, und zwar in der Ausstellung »Zwischen Utopie und Anpassung«. Die hat mein Kollege Stefan Koldehoff vorab schon gesehen und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, bei der Vielzahl von Bauhaus-Ausstellungen in diesen Monaten, wie gewichtig, wie ernstzunehmend ist das, was man in Oldenburg zum Bauhaus-Jubiläum beizutragen hat?
Ich verstehe das völlig, dass man sagt, man muss aber doch irgendwann mal gut sein mit Bauhaus. Und jetzt haben wir wirklich jeden letzten Aspekt ausgedeutet und erforscht. Aber das, was Sie da in Oldenburg zu sehen bekommen, das ist tatsächlich nochmal was Besonderes. Und zwar deswegen, weil ein Doppeltes gelingt. Es wird einmal die Geschichte des Bauhauses erzählt. Sie wird erzählt, weil der Museumsdirektor in Oldenburg, Walter Müller-Wulko, sehr früh Bauhaus begeistert war. Schon als er Direktor wurde, Anfang der 1920er Jahre in Oldenburg, hatte er Kontakt, hatte den allerersten Artikel über diese neue Kunstschule geschrieben, erschienen übrigens genau heute vor 100 Jahren in der Frankfurter Zeitung und hat dann Kontakt gehalten, hat gekauft für dieses Museum, was im Bauhaus entworfen wurde. Aber diese Geschichte, die man in Oldenburg deswegen mit Originalstücken erzählen kann, ist eben mal eine andere. Ist nicht diese Heldengeschichte, nicht diese Geschichte von berühmten Orten wie Weimar und Dessau und Berlin und so weiter, sondern tatsächlich die Geschichte von vier jungen Männern, die sich entscheiden, aus der Oldenburger Gegend oder aus der Stadt selbst ans Bauhaus zu gehen, da zu studieren. Es wird anhand von großartigen Funden, ein Nachlass ist entdeckt worden durch den Direktor und die Kuratorin der Ausstellung, berichtet, wie sie dort studieren, was sie dort tun, wie sie dort zum Teil zu großartigen Entwürfen kommen und dann aber auch, wie sie zurückkehren, zum Teil nach Oldenburg, zum Teil in die ganze Welt und wie also diese große Einrichtung Bauhaus auch wieder zurückstrahlt.
Das Bauhaus hat also in Oldenburg dann auch konkret seine Spuren hinterlassen?
Ja, das kann man so sagen. Und zwar insofern konkret, als beispielsweise einer dieser vier Schüler dann in Oldenburg ein Einrichtungsgeschäft nach dem Krieg eröffnet und versucht dort, sagen wir es doch mal ganz offen, in der Provinz das Modernste vom Modernen, was es damals gab, zu verkaufen. Ein anderer dann eine Galerie eröffnet und versucht, die Kunst, die bildende Kunst, die es am Bauhaus ja auch gab, ein bisschen weiterzubringen, dann aber merkt, das gelingt dort nicht so gut, da gibt es nicht den Abnehmerkreis für. Er wird dann Bildredakteur, aber der hört zu und macht also was ganz anderes. Und dann gibt es wirklich eine große Entdeckung und diese große Entdeckung heißt Hin Bredendijk. ist ein Mensch, der mit der inzwischen berühmten Marianne Brandt in der Metallwerkstatt am Bauhaus gearbeitet hat. Später dann zusammen mit Molly Nortsch und Herbert Bayer noch in Berlin, der schließlich in die Schweiz geht, um mit Gideon die berühmten Lampen zu entwerfen und dann einen Ruf bekommt in die Vereinigten Staaten, um dort Professor zu werden. Und da sehen Sie wirklich Entwürfe und Fotografien und Ideen und Studien. Wie sitzt man denn nun in einer Liege vernünftig, wie auf einem Stuhl? Das ist eine so großartige Entdeckung. Also da kann man sich nur freuen, dass Museen sowas überhaupt noch leisten im Bauhaus Jahr 100.
Diese Ausstellung ist ja überschrieben mit Zwischen Utopie und Anpassung. Und diese vier Lebensläufe, die Sie gerade schon skizziert haben, die lassen ja darauf deuten, dass es genau diese Bandbreite ist, nämlich zwischen Utopie und Anpassung, was diese vier Männer dann sozusagen in ihrem Leben noch erlebt haben. Stehen die also exemplarisch für das, was aus einem Bauhäusler damals werden konnte?
Ja, dafür stehen tatsächlich diese vier Lebenswürfe. Drei habe ich gerade schon versucht zu umreißen. Der vierte ist dann tatsächlich der, der für die Anpassung steht, Hans-Martin Fricke, wird Kulturfunktionär unter den Nationalsozialisten, wird derjenige, der auch zu entscheiden hat, was in Oldenburg als in Anführungsstrichen entartet aus dem Museum entfernt wird. Er entwirft Staats- und Partei- und Militärbauten für die Nationalsozialisten und distanziert sich bis zu seinem Lebensende vom Bauhaus und sagt, das war alles nichts, das waren doch alles Kommunisten. Also auch da nochmal keine Heldengeschichten, sondern eine Vielfalt von individuellen Biografien, die alle fürs Bauhaus stehen. Und das habe ich in diesem Jubiläumsjahr so noch nicht gesehen.
Die Begeisterung spricht aus Ihrer Stimme, also alles andere als eine provinzielle Ausstellung.
Alles andere als eine provinzielle Ausstellung und wie gesagt eine Entdeckung, von der wir mit Sicherheit bundesweit, wenn nicht weltweit noch hören werden.
Das sagt Stefan Koldehoff über die Ausstellung Zwischen Utopie und Anpassung des Bauhaus in Oldenburg. Zu sehen dort in Oldenburg im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ab morgen bis Anfang August. Bleiben wir im Norden Deutschlands und zwar in Hamburg, das sich ja gerne das Tor zur Welt nennt. Der Hamburger Hafen ist schließlich Deutschlands größter Hafen, ist auch Sympathieträger, ist Umschlagplatz und Ideengeber. Denn mit dem Leben und Handeln im Hamburger Hafen setzt sich ein außergewöhnliches Flüchtlingsprojekt auseinander. African Terminal heißt es und wurde ins Leben gerufen vom Hamburger Kunstkollektiv Geheimagentur. Doch nun steht das erfolgreiche Projekt vor dem Aus. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet von den Hintergründen und hat sich von der Mitinitiatorin Sibylle Peters erläutern lassen, was Migranten aus Ghana, Gambia und Nigeria und Hamburgerinnen und Hamburger miteinander auf die Beine gestellt haben.
Gemeinsam haben wir uns eingearbeitet eigentlich in hafenlogistische Zusammenhänge. Wir haben nämlich gelernt, wie man Gebrauchtwaren verschifft nach Westafrika und wie könnten wir alternative Supply Chains zwischen Westafrika und Hamburg aufbauen.
Die deutschen Mitglieder des African Terminals kümmerten sich um den Papierkram mit deutschen Behörden. Die andere Seite wusste dafür gut Bescheid über die Lieferkette nach dem Anlanden von Waren in afrikanischen Häfen.
Und wir haben das getan an Orten, die eine koloniale Geschichte haben in Hamburg, also am Bakenhöft, am Afrika Terminal und auch im Museum für Kunst und Gewerbe und sozusagen eben auch über die kolonialen Vergangenheiten dieser Orte jeweils vor Ort aufgeklärt.
Denn immerhin gingen hier 1904 15.000 deutsche Soldaten an Bord ihrer Schiffe, brachen auf zum ersten Völkermord des noch jungen Jahrhunderts, töteten zwischen 40.000 und 70.000 Herero und Nama. Vor 2 Jahren war der African Terminal Teil des Theater der Weltfestivals und im Museum für Kunst und Gewerbe kuratierte Robert Martin Bürgel eine Aktion der Gruppe.
Es wurden Dinge gesammelt, aber da ging es nicht so sehr um diese Dinge als solche. Ich meine auch, die waren von ökonomischem Wert. Die sollten ja auch nach Afrika verschifft werden, beziehungsweise wurden sie das auch. Aber das Interessanteste war eigentlich, die Praxis des Handels ins Museum zu holen. Und üblicherweise ist es halt so, das, was man im Museum sieht, das ist ein Resultat von Handel, aber da war es der Handel in Action und das war wichtig.
Denn sehr oft findet der Handel mit Afrika unsichtbar statt, in abgelegenen Industriegebieten, ohne Publikum, unter Umgehung von Ausfuhrbestimmungen. Dass der African Terminal nun seine Arbeit einstellt, habe die Hamburger Innenbehörde mit ihrem Kampf gegen Kleindealer auf St. Pauli zu verantworten. So formuliert es Sibylle Peters in einem offenen Brief an Hamburgs Innensenator Andy Grote.
Gezielt afrikanische Migranten werden da gestoppt und dann durchsucht und mit auf die Wache genommen. Und ganz grundlos, auch wenn gar nichts vorliegt, verbringt man dann die Nacht im Keller der Davidwache, muss sich komplett nackt ausziehen, wird Leibes visitiert.
Seit 3 Jahren gibt es auf Anordnung des Innensenators die sogenannte Taskforce Drogen. Auf St. Pauli und im Schanzenviertel werden täglich Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert. Innerhalb von 2 Jahren gab es 65.000 Personenkontrollen, 30.000 Platzverweise oder Aufenthaltsverbote wurden ausgesprochen. Den offenen Brief von Sibylle Peters will die Behörde nicht kommentieren. Sprecher Frank Reschreiter teilt aber mit, es gehe bei den Personenkontrollen um die Bekämpfung der Drogendealerei, vor allem mit Marihuana. Dass in dem offenen Brief der Innensenator selbst für das Scheitern des African Terminals Projekt verantwortlich gemacht wird, sei absurd, so der Behördensprecher. Sibylle Peters räumt ein, das Aus für den African Terminal ist vielleicht nur ein Nebeneffekt der Hamburger Linie gegen Kleindealer. Einen Umzug in andere Stadtteile lehnt sie ab.
Gerade auch für die afrikanischen Migranten ist St. Pauli ein ganz wichtiger Ort, weil sie dort einfach, seit sie in Hamburg angekommen, seit sie überhaupt in Deutschland angekommen sind, ein Willkommen empfunden haben.
Und außerdem seien die, so Sibylle Peters, rassistischen Personenkontrollen insgesamt abzulehnen. Eine Lösung für den African Terminal ist nicht in Sicht.
Axel Schröder berichtete aus Hamburg. Voneinander und miteinander lernen, was so hoffnungsvoll beim African Terminal begann, sollte eigentlich Kern jeder interkulturellen Begegnung sein. Der Schritt heraus aus der eigenen Komfortzone, die Begegnung mit dem vermeintlich Fremden und dann hoffentlich die Erkenntnis, dass anders weder gleichzusetzen ist mit besser noch mit schlechter. Die deutsche UNESCO-Kommission hat vor 10 Jahren gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt ein Programm ins Leben gerufen, das eben diese Ziele auch verfolgt. Kulturweit heißt der Freiwilligendienst, der junge Menschen zwischen 18 und 26 für ein halbes oder auch ein ganzes Jahr ins Ausland schickt, um sich dort in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zu engagieren. Kulturweit feiert 2019 sein 10-jähriges Bestehen mit weit über 3.000 Freiwilligen in den 10 Jahren. Und los geht es mit den Feierlichkeiten an diesem Wochenende auf Zeche Zollverein in Essen. Dort haben wir am Nachmittag auch die Leiterin des Kulturfreiwilligendienstes erreicht, Anna Feigl. Das Goethe-Institut ist ein Partner von Kulturwelt, Frau Feigl, auch das Deutsche Archäologische Institut zum Beispiel. Was gibt es für Möglichkeiten für einen Kulturweit-Einsatz? Was kann man wo machen?
Man kann ganz unterschiedliche Dinge tun bei uns. Im Goethe-Institut kann man zum Beispiel in der Programmabteilung eine Künstlerbetreuung machen. Also dann gibt es immer Künstler, die kommen aus Deutschland, die kann man mit betreuen. Oder aber, wenn man dann vielleicht schon ein bisschen länger in diesem Goethe-Institut ist, kann man sich zum Beispiel auch ein kleines Kinofestival überlegen. Also das ist so eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass wir Einsatzstellen an Schulen haben, an denen Deutsch unterrichtet wird. Das heißt, dass man dann nicht als Deutschlehrer im klassischen Sinne arbeitet, sondern zum Beispiel eine Theater-AG anbietet oder dass man vielleicht auch ein bisschen zum Thema Kunst mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, weil oftmals die Schüler und Schülerinnen gar nicht so viel jünger sind als unsere Freiwilligen. Und das ist dann für die Schülerinnen im Ausland eine ganz tolle Erfahrung, wenn 18- oder 19-jährige Muttersprachlerinnen ihre Gemeinsamkeiten im Bereich Kultur und Kunst mit ihnen teilen.
Nun klingt das nach der großen, weiten Welt. Wir wissen aber auch, dass Kulturinstitutionen, ob jetzt in Deutschland oder auch im Ausland, knapp bei Kasse sind und immer weniger Stellen haben. Wie verhindern Sie, dass kulturweit Freiwillige jetzt nicht die billigen Arbeitskräfte sind, die nur kopieren oder Botengänge erledigen sollen?
Also wir gucken uns die Einsatzstellen alle ganz genau an und über deren Zentralen wählen wir die Einsatzstellen aus. Und wir haben ganz klare Richtlinien, was Freiwillige tun dürfen und wofür sie überhaupt nicht zuständig sind. Also der Terminus Arbeitsmarktneutralität ist uns vorgegeben und ist uns auch sehr wichtig. Also wir sorgen dafür, dass in den Einsatzstellen über die Freiwilligen Aufgaben erledigt werden oder neue Aktionen gestartet werden, für die normalerweise kein Raum ist oder für die normalerweise keine Zeit ist.
Wie nachhaltig ist so ein halbes Jahr oder eben auch so ein Jahr im Ausland mit Kulturweit? Was nehmen die jungen Freiwilligen nach der Zeit mit? Werden das alles Kulturmanager und Managerinnen oder Lehrer und Lehrerinnen?
Sicher nicht alle, aber also ich würde jetzt einfach mal ganz klar und unbescheiden sagen, es ist auf jeden Fall nachhaltig. Man merkt nicht immer alles sofort, vielleicht am Ende der 6 oder 12 Monate. Aber ich glaube, alle, die beteiligt sind an der Erfahrung, das sind die Menschen vor Ort, die den Freiwilligen kennenlernen. Das hat eine Wirkung auf die, wenn jemand einfach kommt, der was Neues und etwas anderes und Unbekanntes mitbringt. dann wirkt es auf die Familien der Freiwilligen und natürlich und auf die Freunde. Und natürlich wirklich nicht zu vergessen, in den 10 Jahren habe ich immer wieder auch unglaublich berührende Geschichten gehört, nach 2 Jahren der Rückkehr, nach 5 Jahren der Rückkehr, dass mir Freiwillige gesagt haben, also dieser Freiwilligendienst hat mich in meinem Leben sehr geprägt und hat mir Lebensentscheidungen erlaubt, die ich vielleicht ohne den Freiwilligendienst nicht gehabt hätte.
Nun konkurrieren Sie ja mit einer ganzen Vielzahl anderer Freiwilligendienste, also mit Friedensdiensten zum Beispiel, mit Weltwärts, das ist ein Programm des Entwicklungsministeriums, aber natürlich muss auch der Freiwillige Wehrdienst genannt werden an dieser Stelle. Wie attraktiv ist es denn für junge Menschen im Jahr 2019 im Kulturbereich sich zu engagieren?
Wir sind keine Konkurrenten, sondern wir ergänzen uns sehr gut. Also wir sind alle komplementär, weil wir unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte haben, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Und auf jeden Fall ist der Bereich Kultur sehr attraktiv für junge Menschen, weil es einfach auch die Möglichkeit gibt, mit uns sich auch nochmal mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt Kultur? Sind das nur die schönen Künste? Oder geht es auch darum, dass ich natürlich eine bestimmte Art habe zu leben, dass ich eine bestimmte Art habe zu denken, dass ich natürlich auch meine Sprache habe? Das ist ja auch alles Teil der Kultur und das interessiert junge Leute sehr, sich da auch nochmal mit anderen auseinanderzusetzen, um auch nochmal einen Blick auf die eigene Kultur und auf das eigene kulturelle Verständnis und vielleicht auch darauf zu haben, was empfinde ich als schön oder was empfinde ich als nicht schön und warum ist das so?
Anna Feigl, Leiterin des Freiwilligendienstes Kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission. Kulturweit feiert 2019 sein 10-jähriges Bestehen. Und jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldungen, die hat Susanne Lurweg und sie erinnert an die Schauspielerin Ellen Schwiers.
Genau, Ellen Schwiers ist tot. Die 1930 in Stettin geborene Darstellerin spielte nicht nur die Botschaft im Jedermann, sondern feierte auch Kino- und Fernseherfolge seit der Nachkriegszeit. In einem Porträt in der Süddeutschen Zeitung, da wurde sie mal als schöne Frau bezeichnet, als das Gegenteil von blond, Kante statt Liebreiz hieß es da. Sie selbst haderte allerdings zeitlebens mit ihrem Aussehen.
Ich bin vielleicht in einer falschen Zeit jung gewesen. Später dann, als Sophia Loren als Star aufkam, da hat man sich vielleicht auch an andere Gesichter gewöhnt. Aber bei den Deutschen, wenn Sie sich angucken, damals in den sogenannten Heimatfilmen, die gedreht wurden, waren alle blond und blauäugig.
Ellen Schwiers wirkte dennoch in mehr als 200 Filmen mit, spielte in zahlreichen Theaterproduktionen und hatte ein eigenes Tourneetheater. Vor 3 Jahren stand sie letztmals auf der Bühne. Jetzt ist sie nach langer, schwerer Krankheit in München gestorben. Die Schauspielerin wurde 88 Jahre alt. Und eine weitere traurige Nachricht. Der Fotograf Michael Wolf ist ebenfalls gestorben. Erst vor kurzem waren seine Werke in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen. Michael Wolf, Live in Cities, so der Titel der Ausstellung, die ein Kernthema des Künstlers behandelte. Das Leben in großen Städten im 21. Jahrhundert und die damit einhergehende Verletzlichkeit des Menschen. Michael Wolf selbst lebte seit mehr als 20 Jahren in einer der von ihm häufig porträtierten Megacities, und zwar in Hongkong. Er studierte an der Folkwang-Universität bei Otto Steinert und seine Arbeiten wurden unter anderem auf der Venedig-Biennale für Architektur ausgestellt und sie waren in vielen Sammlungen vertreten, darunter in der des Metropolitan Museum of Art in New York. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Michael Wolf schon am vergangenen Dienstag. Er wurde 64 Jahre alt. Die Nobelpreisakademie in Stockholm hat einen neuen Leiter. Der Literaturwissenschaftler Mats Malm wird neuer ständiger Sekretär und damit Nachfolger von Anders Olsen. Olsen war ohnehin nur die Interimslösung für den langjährigen Sekretär Horans Engdahl, der eine denkbar schlechte Figur abgegeben hat, als es darum ging, die Missbrauchsvorfälle und andere Skandale an der Akademie zu managen. Aufgrund der Vorfälle wurde im vergangenen Jahr kein Literaturnobelpreis verliehen. In diesem Jahr soll es deshalb gleich 2 geben. Die Preisträgerin darf dann der neue ständige Sekretär vermelden. Der 54-jährige Mats Malm ist bislang vor allem als Autor und Übersetzer in Erscheinung getreten, sowie als Professor für Literaturwissenschaften.
Susanne Lohrweg, vielen Dank für die Kulturnachrichten. Gleich ist es 18 Uhr, dann hören Sie die Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Und um 18.10 Uhr ist es Zeit für die Informationen am Abend. Auf dem FDP-Bundesparteitag ist Christian Lindner als Parteivorsitzender wiedergewählt worden. Das wird ein Thema sein in der Sendung mit meinem Kollegen Jonas Rehse. Für heute sagt Maja Elmenreich vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.